SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Heute ist bei der SPD die Abstimmung über den Koalitionsvertrag gestartet. Heißt, bis Ende April können die gut 358.000 SPD-Mitglieder bundesweit und auch hier im Saarland drüber abstimmen. Dazu wurde eine Online-Plattform freigeschaltet. Und da geht es ja im Grunde um nichts anderes als um die kommende Bundesregierung. Wir wollen draufschauen, und zwar mit dem Politikwissenschaftler Dirk Vandenboom live am Telefon. Hallo, Herr Vandenboom.
Hallo, hallo.
Die Jusos im Bund, in einigen Bundesländern und auch der Vorsitzende hier im Saarland hat schon angekündigt, gegen den Vertrag zu stimmen. Kann das denn der GroKo gefährlich werden?
Also wir müssen ja festhalten, dass in der Vergangenheit die Jusos, glaube ich, jede Koalitionsverhandlung, sage ich mal, mit kritischer Distanz begleitet haben und diese kritische Distanz auch immer deutlich geäußert haben. Das ist auch die Aufgabe der Jusos, die müssen den Altvorderen auf die Finger schauen, völlig in Ordnung. Aber zumindest in der Vergangenheit hat das eigentlich nie dazu geführt, dass die Mehrheit der Partei auf diesen kritischen Kurs eingeschwungen ist, weil die meisten dann doch verstehen, das ist wahrscheinlich so ungefähr das Beste, was man hätte rausverhandeln können bei sehr schwierigen Koalitionsverhandlungen. Ich glaube da also nicht.
Die CSU hat ja schon ihre Gremien befragt. Die CDU entscheidet auf einem kleinen Parteitag, der kommt noch. Nur die SPD lässt alle entscheiden. Ist das nicht irgendwie auch ein Stück weit undemokratisch, dass die SPD-Mitglieder dann so viel Macht haben über die Zukunft einer Bundesregierung?
Also die Sozialdemokraten würden sagen, im Gegenteil, das ist sogar hochdemokratisch, weil wir tatsächlich alle unsere Mitglieder einbinden und die anderen das nur Delegierte erledigen lassen. Es ist erstmal jeder Partei selbst überlassen, im Rahmen des Parteiengesetzes, wie sie ihren demokratischen Mitbestimmungsprozess organisiert. Und da ist das eine wie das andere gut. Auch Mitgliederabstimmungen sind ja bei den anderen Parteien gar nicht fremd. Der Kanzlerkandidat der CDU zum Beispiel, der wurde ja auch von den Mitgliedern der Partei gewählt. Also ich glaube, das sollte man nicht so ernst nehmen, solange die demokratischen Mitbestimmungsprozesse den gesetzlichen Vorschriften genügen, ist alles zu erlauben.
Was glauben Sie denn? Wird es eine Mehrheit für den Koalitionsvertrag geben bei der SPD?
Also ich gehe davon aus zurzeit, dass es eine geben wird, denn bei allen kritischen Diskussionen, die wir schon früher hatten, auch in den legendären großen Koalitionen, wo es ja auch genug Gründe gab, auch mal dagegen zu sein in einzelnen Punkten, hat sich die SPD am Ende immer ihrer staats- und gesamtpolitischen Verantwortung gestellt und hat gesagt, nicht zuletzt aufgrund der Diskussionen, die wir jetzt hatten, gut, wir sind nämlich mit allem einverstanden, aber 4 Jahre sind lang, möglicherweise können wir noch etwas verbessern.
Ja, aber was passiert denn, wenn jetzt die Mehrheit der SPD-Mitglieder sagt, wir wollen das so nicht? Also der Juso-Chef hier aus dem Saarland, Kommi Borzi, hofft ja auf Nachverhandlungen beim Koalitionsvertrag.
Also zumindest bis jetzt hat die CDU ja Nachverhandlungen ausgeschlossen und das kann ich ehrlich gesagt auch verstehen, denn man hat ja auch immer gesagt, wir haben eigentlich alles im Detail durchverhandelt und uns da ja auch eigentlich im Großen und Ganzen von ein, zwei Krisenmomenten mal abgesehen ganz gut dabei angestellt. Warum sollen wir das jetzt nochmal alles wieder aufschnüren? Wir müssen doch jetzt handlungsfähig werden. Mhm. Also das Argument ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Ich glaube nicht an Nachverhandlungen, zumindest nicht, wenn es tatsächlich um ganz grundsätzliche Fragen geht. Im Laufe der 4 Jahre Anpassungen des Koalitionsvertrages aufgrund von objektiven Notwendigkeiten, die kann es immer geben.
Ja, wir wollen jetzt noch mal nicht den Teufel an die Wand malen und den Bruch der Koalition heraufbeschwören. Aber man muss sagen, bevor sie jetzt überhaupt anfangen konnten, gab es schon Streit, und zwar um den Mindestlohn. Was meinen Sie, kriegen wir hier auch wie so eine Art Ampel 2.0, was Streitigkeiten angeht? Weil die meisten der Wähler hatten ja gehofft, oder viele, dass jetzt endlich mal wieder die Bundesregierung in ein ruhiges Fahrwasser kommt.
Ja, und eigentlich hat man dafür ja Verfahren sogar festgelegt, nämlich aufgrund der Erfahrung der Ampelkoalition ganz klar, wir besprechen erst alles intern, bevor wir damit an die Öffentlichkeit treten. So, und das ist eine hervorragende Entscheidung, die ich nur unterstützen kann. Ist sie aber denn umsetzbar, wenn einzelne Unzufriedene dann doch vor die Mikrofone treten und sagen, so geht das nicht? Das wissen wir alle noch nicht. Wir können nur auf das Beste hoffen. Die Koalition hier hat jetzt Einsichtsfähigkeit bewiesen, andere Prozesse angeregt und wir können eigentlich nur hoffen, dass sie sich auch in der Praxis bewähren.
Sagt der Politikwissenschaftler Dirk Vandenboom. Seit heute können die SPD-Mitglieder über den Koalitionsvertrag abstimmen. Das Ergebnis soll am 30. April bekannt gegeben werden. Pflegeeltern sein, ja, das ist hart manchmal. Pflegeeltern nehmen Kinder auf, die oft viel mitgemacht haben und auch im Umgang nicht immer ganz einfach sind. Umso herausfordernder ist es für manche Pflegeeltern, wenn das Pflegekind volljährig wird, aber weiterhin noch viel Unterstützung braucht. Denn das Verhältnis, das endet offiziell mit 18 und damit in der Regel auch die Unterstützung durch das Jugendamt. Ja, und dann, ein Pflegevater aus dem Saarland hat sich an SR3 gewendet, weil er sich vom Jugendamt im Stich gelassen fühlt. SR3-Reporterin Lisa Krauser berichtet.
Ihre Pflegetochter Tochter ist ein Jahr alt, als Andreas und seine Frau sie vor 20 Jahren aufnehmen.
Es ist unsere Tochter. Wir sind eine Familie.
Andreas ist nicht sein richtiger Name. Er will zum Schutz seiner Pflegetochter anonym bleiben. Aber ihm ist es wichtig, seine Geschichte an die Öffentlichkeit zu bringen. Die beginnt 2022. Da wird die Pflegetochter volljährig. Das Pflegeverhältnis ist damit offiziell vorbei. Heißt, die Unterstützung durch das Jugendamt endet. Die finanzielle und die beratende durch sogenannte Hilfeplangespräche.
Das heißt, ein Mitarbeiter des Jugendamtes besucht die Familie und kann dort auch hilfreich zur Seite stehen. Aber das fällt ja alles weg.
Das Problem, die Pflegetochter von Andreas ist noch nicht in der Lage, ihr Leben alleine zu meistern, sagt Andreas.
Sie leidet halt an ADHS, sie hat auch eine Leseschreibschwäche, sie hat Probleme bei Amtsgängen, bei Bankgeschäften. Ansonsten ist sie wirklich sehr impulsiv, sie regt sich sehr schnell auf.
In bestimmten Fällen kann das Jugendamt die Unterstützung bis zum 21. Lebensjahr verlängern, im Rahmen der sogenannten Hilfe für junge Volljährige. Sie kann gewährt werden, wenn ein Pflegekind trotz der Volljährigkeit noch nicht in der Lage ist, eigenverantwortlich sein Leben zu führen. Die Pflegetochter von Andreas beantragt diese Hilfe. Daraufhin verlängert das Jugendamt sie, aber nur für ein weiteres Jahr. Dann ist Schluss. Denn das Jugendamt bewertet die Persönlichkeitsentwicklung positiv und sieht keine zwingenden Gründe, die Hilfe weiter zu gewähren. Andreas kann die Entscheidung nicht verstehen und es geht ihnen nicht ums Geld, sagt er.
Es geht ja hier um Unterstützung, um Beratung und um Liebe. Da sind wir noch zuständig, auf jeden Fall. Aber wir denken, die Verantwortung sollte wirklich auf breiterer Basis aufgestellt sein.
Die Familie fühlt sich vom Jugendamt fallen gelassen und ausgenutzt.
Es wird meiner Meinung nach auf die Liebe der ehemaligen Pflegeeltern gesetzt und man stiehlt sich hier einfach aus einer Verantwortung.
Wir bitten den Bundesverband für Pflege und Adoption um eine Einschätzung. Ob das Jugendamt die Hilfe unter den gegebenen Umständen hätte verlängern müssen, da ist man sich innerhalb des Verbandes uneinig. Die stellvertretende Vorsitzende Angela Rupp sieht aber ein Wertschätzungsproblem, das viele Pflegeeltern an den Verband herantragen.
Man hat jahrzehntelang für dieses Kind was getan und jetzt zählt man nicht mehr, wird man abserviert.
Durch die schlechte finanzielle und personelle Ausstattung der Jugendämter habe sich die Betreuung von Pflegefamilien in den letzten Jahren bundesweit verschlechtert, so Rupp. Vom Saarbrücker Jugendamt heißt es, man könne sich zu konkreten Fällen nicht äußern. Ein Sprecher des Regionalverbands schildert aber auf SR-Anfrage die vielen Beratungsmöglichkeiten für Pflegefamilien und betont, dass das Jugendamt nach gesetzlich festgelegten Grundsätzen handele. Andreas aber lässt die Sache nicht los. Seine Familie will gerichtlich gegen die Entscheidung vorgehen und andere Pflegeeltern darauf aufmerksam machen, was im Zweifel auf sie zukommen könnte.
Nur ein Beispiel, wie sich Pflegeeltern im Saarland immer häufiger im Stich gelassen fühlen. Wir gucken heute Nachmittag noch mal genauer auf das Thema. Die Kulturlandschaft bei uns im Saarland ist in Gefahr, sagen zumindest die Menschen, die Kultur machen oder sich dafür interessieren. Gestern gab es zu diesem Thema eine Podiumsdiskussion und unsere SR3-Reporterin Denise Friemann war dabei. Denise, nimm uns doch mal vielleicht kurz eben mit. Es gibt ja eine Vorgeschichte zu diesem Termin, den die Menschen im Kulturbereich hatten sich ja beschwert. Warum genau?
Genau, die machen sich Sorgen. Deshalb gibt es oder gab es so einen offenen Brief, zum einen von Künstlern, Menschen aus dem Kulturbereich, aber auch von besorgten Bürgern ganz allgemein. Und da stand besonders die Saarbrücker Zeitung in der Kritik. Die hat nämlich seit Anfang des Jahres die Kulturberichterstattung in ihrem Blatt zurückgefahren. Es gibt einfach weniger. Aber die ist eben super wichtig für die Kulturschaffenden, allein schon, um auf die Veranstaltungen aufmerksam zu machen. Das betrifft genauso das Staatstheater, wie jetzt auch das kleine Theater oder die kleine Ausstellung um die Ecke, weil wenn davon niemand was weiß, dann kommt natürlich auch niemand dorthin. Das ist eben besonders wichtig und deswegen gab es diesen Brief und im Anschluss daran dann auch die Podiumsdiskussion gestern, um da möglicherweise noch mal was dran zu drehen.
Da ging es ja genau um die Frage, wie man den Kulturjournalismus im Saarland stärken kann, damit man eben, keine Ahnung, bei dem kleinen Theaterverein in Klein-Kleckersdorf auch noch erfährt, dass die heute eine Aufführung haben und Leute auch hingehen. Was haben die Teilnehmer denn gesagt, warum das so wichtig ist?
Ja, also den einen Punkt, ne, den haben wir gerade schon besprochen, es geht einfach darum, Aufmerksamkeit zu erregen. Wie du sagst, ne, wenn da niemand von weiß, kommt eben auch niemand. Mhm. Das ist besonders wichtig. Das wäre natürlich dann auch für alle, die solche Veranstaltungen organisieren, ziemlich schlecht, wenn das jetzt so weitergehen würde. Und der Medienwissenschaftler Dr. Wellenbrock, der gestern auch dabei war, der hat auch erzählt, dass Kultur und Kulturjournalismus, also Beiträge darüber, sogar zum Erhalt der Demokratie beitragen können. Also in gewisser Weise für uns alle auch wichtig sind. Mhm. Da muss man jetzt aber dazu sagen, es ist klassischerweise ein Bereich, die Kulturberichterstattung, die lokal Sozialzeiten in einem besonderen Maße abdecken. Denn wir als öffentlich-rechtlicher Rundfunk, wir dürfen das teilweise auch gar nicht. Wir dürfen jetzt zum Beispiel nicht so einfach einen Veranstaltungskalender online stellen. Das ist rechtlich auch geregelt, sind dann ein bisschen eingeschränkter als die Zeitung zum Beispiel. Umso schlechter natürlich für die Kulturlandschaft, dass die Saarbrücker Zeitung das jetzt zurückgefahren hat, man da weniger drüber liest. Man muss aber auch so ein bisschen die andere Seite sehen. Kulturjournalismus ist schwer zu monetarisieren, heißt, sie lohnt sich für private Medienunternehmen nicht zu sehr, weil einfach nicht so viele Leute das lesen. Dementsprechend gibt es nicht so viele Einnahmen dadurch. Trotzdem hat sich der Chefredakteur der Saarbrücker Zeitung, Peter Stefan Herbst, gestern auch offen gezeigt für eine Lösung. Ich muss ehrlich sagen, die Diskussion ist da jetzt noch nicht so richtig zu einem endgültigen Schritt gekommen, aber alle Beteiligten wollen sich dann nochmal zusammensetzen, damit es auch der Kultur im Saarland wieder ein bisschen besser geht.
Vielen Dank, Denise Friemann, für die Infos gestern über die Podiumsdiskussion zur Medien- und vor allem Kulturlandschaft bei uns im Saarland. Vielleicht haben Sie es ja in den letzten Tagen im Radio gehört oder vielleicht selbst gesehen. Auf den Straßen rund um Lebach haben sich zwei Ziegen verirrt. Die streunen da über die Landstraße. Die sind ausgebüxt und konnten bisher nicht wieder eingefangen werden. SR3-Reporter Max Zettler ist an der Sache dran und gerade mir live aus Eidenborn zugeschaltet. Ja, Max, hast du die Ziegen gefunden? Wo sind die?
Also sie sind auf jeden Fall nicht hier, das kann ich schon mal so sagen. Wir stehen am Feld zwischen Eidenborn und Zollstock. Aber ich drehe mich mal jetzt nochmal um schnell. Nee, rechts keine Ziege, links keine Ziege, auf dem Feld keine Ziege weit und breit. Warum ich ausgerechnet hier stehe, da würde ich gleich zu kommen. Ich würde erstmal die Geschichte ganz von Anfang auf aufrollen, weil die ist relativ skurril, um ehrlich zu sein. Ich war eben in der Polizeiinspektion in Lebach und habe da mit dem stellvertretenden Dienststellenleiter Helge Sauer geredet. Der hat mir die Geschichte erzählt und um sie mir zu erzählen, hat er erstmal so einen Stapel Unterlagen auf den Tisch gepackt mit Ziegenmeldungen. Die erste Meldung war nämlich schon am Sonntag vor 2 Wochen.
Vorwiegend im Bereich zwischen Lebach und Schmelz auf der B268 in Höhe Tanneck wurden die Tiere auf der Fahrbahn gesichtet. Wir sind mehrfach dorthin gefahren und haben die Gefahrenstelle beseitigt. Oftmals haben wir die Tiere auch nicht mehr angetroffen, aber sie waren 1-2 Stunden später immer wieder in diesem Bereich zugange.
Diesen Sonntag, also vorgestern, hat die Polizei tatsächlich die beiden Ziegen wieder eingefangen gekriegt. Das Problem ist nur, dass sich niemand im Raum Lebach für diese beiden Ziegen verantwortlich fühlt. Deshalb hat die Polizei die bei irgendeinem anderen Ziegenhalter in der Region hier abgegeben und ein paar Stunden später, immer noch am Sonntag, sind die wieder abgehauen, diese Ziegen. Und jetzt im Raum Eidenborn, Zollstock, Hochsberg unterwegs und so bin ich hier hingekommen.
Aber irgendjemand muss doch diese Ziegen vermissen.
Ich weiß auch nicht, was da los ist.
Wie geht's denn jetzt weiter mit denen?
Also laut der Polizei gingen jetzt schon wieder erste Ziegensichtungen ein. Die sind hier also irgendwo, auch wenn ich sie jetzt nicht sehe. Dieser Zwischenziegenhalter, wo die Ziegen vor am Sonntag abgegeben worden sind, der will die Ziegen jetzt auch nicht mehr haben. Die Polizei hat aber inzwischen einen neuen Halter gefunden, der die beiden aufnehmen würde. Das ist nicht der, dem die Ziegen gehören, aber er würde sie aufnehmen. Das hat mir Helge Sauer erzählt.
Also gerne können Leute, die die Tiere sehen, uns ansprechen. Wir werden den Transport und wir werden die Unterbringung für diese Tiere regeln und organisieren.
Einen Finderlohn gibt's allerdings nicht für die Ziegen, weil die ja gerade keinem gehören.
Also wenn die Ziegen auf der Landstraße rumlaufen, muss man ja sagen, ist es ja nicht nur für die Tiere gefährlich. Worauf sollte man denn da jetzt als Verkehrsteilnehmer achten?
Ja, hier fahren auch gerade schon ein paar Autos an uns vorbei. Gerade abends sollte man auf jeden Fall die Augen offen halten, hat die Polizei gesagt.
Ja, das ist schon eine sehr gefährliche Situation, vor allem auch für Motorradfahrer, wenn die nachts unterwegs sind im Kurvenbereich, dort in Höhe Tanneck. Die Lichtverhältnisse sind dort beschränkt. Wenn dort jemand die Strecke fahren wird, das Tier wird zu spät erkannt, das kann eine Notbremsung auslösen und dann kommt dann jemand zu Fall und zu Schaden. Das wollen wir in jedem Fall verhindern.
Ich gehe gleich auf jeden Fall ein bisschen Ziegenfutter kaufen. Vielleicht werde ich ja der glorreiche Ziegenzähmer. Mal schauen.
Vielleicht kannst du sie dann auch behalten bei dir in der Wohnung. 2 Ziegen.
Boah, toll.
Ziegenlos rund um Lebach. Passen Sie also auf, wenn Sie dort unterwegs sind. Und wenn Sie die beiden Ziegen finden, vielleicht ja sogar noch vor Max, dann rufen Sie die Polizei an.